Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Ja, hallihallo, hallöchen, liebe Leute und Freunde des gepflegten Laberns. Der literarische Salon hat seine Pforten wieder geöffnet. Hier in Berlin am Start ist Christian und die Karin habe ich auch vorhin schon gehört. Das konntet ihr natürlich nicht hören, denn da haben wir noch nicht aufgenommen. Karin, bist du immer noch da?
Ich bin immer noch da. Allerseits. Wir haben heute Episode 40, oder?
Ja, tatsächlich die reguläre Episode 40. Und als hätten wir es so geplant, kommen wir heute mit einem neuen Format um die Ecke. Denn das haben wir ja schon ein bisschen vorher vorbereitet, indem wir mal gefragt haben. Denn wir wollen heute ein Solo für zwei machen. Wir beide unterhalten uns nämlich über das gleiche Buch, das ist ja mal was ganz Neues, was wir nämlich vorher abgefragt haben, gibt es denn das ein oder andere, was wir mal unbedingt beide gelesen haben sollten? Und eben dieses tat zum Beispiel die liebe Maike, schönen Dank nochmal, sie hat uns sehr viele Möglichkeiten an die Hand gegeben und wir haben uns tatsächlich auf eine einigen können, oder Karin? Bist du immer noch zufrieden mit der Auswahl?
Absolut. Ich meine, ich habe ja so ein bisschen Schnappatmung bekommen, als ich die Liste mir angeguckt habe und mir dachte, what the hell, ja, also was, es ist ja also wirklich sehr, sehr weit außerhalb meiner persönlichen Lesekomfortzone, wobei es hätte schlimmer kommen können. Also ich meine, es hätte ja auch, was weiß ich, uns jemand 50 Shades of Grey oder sowas oder die Twilight Saga hätte uns ja auch jemand anbieten können.
Ne? Anbieten, wohlgemerkt, ja, anbieten, also ein Angebot muss man ja nicht annehmen, insofern.
Ja, das stimmt.
Haben wir Glück gehabt.
Aber ich habe halt so gehofft, dass es mal sowas in die Richtung eben wie der Gesang der Flusskrebse zum Beispiel ging. Das habe ich ja jetzt schon gelesen, aber ja, egal. Also
das
sowas.
Das
zählt natürlich dann nicht. Oder halt irgendwie, naja gut, egal. Aber wir haben uns drauf eingelassen und ich habe mir die alle angeguckt und habe mich dann für den ersten Teil einer, ich glaube, fünfteiligen Reihe entschieden. Also was heißt nicht nur ich, sondern wir gemeinsam haben uns dafür entschieden.
Richtig, ich habe dich gefragt, wobei du am wenigsten Schmerzen hättest, ja.
Ja, genau so. Also ich wollte es jetzt nicht so unelegant formulieren, aber es war, also natürlich, es war genau so. Es war dann auch tatsächlich das kürzeste Buch, wobei, was mich gewundert hat, ich habe dann, bevor wir jetzt irgendwie spoilern und sagen, also was heißt spoilern?
Wir werden das, aber sowas von spoilern, oder?
Wir werden gleich sowas von spoilern. Nein, aber ich habe dann heute, weil wir haben beide, glaube ich, die englische Version gelesen dieses Romans, oder?
Ach, gibt es eine deutsche?
Ja, ich habe recherchiert, weil natürlich gibt es auch eine deutsche Version.
Mensch.
Die ist in meinem Verlag, also nicht in meinem persönlichen, also bei Heine ist sie erschienen.
Ach, guck.
Wo doch jetzt dann auch meine Schottland-Reihe kommt, ja. Also sind sozusagen, bin ich mit Martha Wells, so heißt nämlich die Autorin, ist eine Verlagskollegin von ihr.
Ja, Mensch.
Und aber bei Heine oder vielmehr Amazon behauptet, dass dieses Heine-Buch 577 Seiten lang wäre. Und das ist einfach nicht
vielleicht
so richtig wahr.
Sämtliche der Diaries in einem Buch.
Nee,
das könnte klappen.
Also,
nein, auch nicht.
Nein, auch nicht. Also da steht hier Tage. Okay. Sollen wir mal den deutschen Titel sagen? Ich sag mal
gerne
den deutschen
Hau
Titel.
Hau ihn raus.
Tagebuch eines Killerbots.
Jo. Okay, kann man machen.
Killerbot Reihe 1. Also finde ich jetzt auch so, ja.
Also das, ich meine, es ist jetzt natürlich wieder so die Frage, und da kann man auch schon direkt wieder ins Philosophieren einsteigen. Es ist natürlich alles eine Frage der Formatierung. Wenn man jetzt die inneren Seitenränder extrem breit macht, den Zeilenabstand auf doppelt und dann, weiß ich nicht, Schriftgröße 14, dann kriegt man das Ding vielleicht auf 600 Seiten aufgebläht.
Ja, aber es steht ja jetzt in der E-Book-Version steht ja dabei. Wenn ich jetzt mal aufs Taschenbuch klicke, steht da auch noch irgendwie bei der Produktbeschreibung, muss ich jetzt gerade mal gucken. Nee, da steht 576 Seiten, ja, also. Also ist es vielleicht irgendwie in Blindenschrift oder in Großschrift? Das ist keine Ahnung.
Ja, da sollten also, die vielleicht mal an ihrem Algorithmus arbeiten. Könnte sich durchaus lohnen, ne?
Ja.
Ja, naja. Wir müssen teilweise darum kämpfen, dass man uns nicht nur 200 Seiten vom Algorithmus her gewährt, sondern es tatsächlich die, weiß ich nicht, korrekten 400 Seiten sind oder 350. Und da geht's in die andere Richtung. Wer weiß, wo das jetzt nun wieder herkommt. Es kann natürlich auch sein, dass das falsche Metadaten waren, die den übermittelt haben. Wir werden es nie erfahren, denn die Algorithmen sind ja heilig sozusagen und daher unter strengstem Verschluss.
So ist es leider.
Ja, also wir aber haben gelesen die sogenannten Murderbot Diaries, also den ersten Teil, All Systems Red heißt das Ding. Ich muss mal wieder sagen, ich war eigentlich ganz froh darüber, das Englische zu finden und erstmal gar nicht auf das Deutsche zu kommen, denn ich muss sagen, ach, das ist, also ich weiß ja nicht, ob sie es gut umgesetzt haben in der Übersetzung, aber ich glaube, dass die Art und Weise, wie das geschrieben ist, dem Englischen sehr zugute kommt oder das Englische dieser Art zu schreiben sehr gut zugute kommt, denn ich habe es als sehr kurzweilig empfunden.
Total. Ich habe mich so amüsiert. Also ich hatte wirklich Spaß dran. Habe das auch innerhalb, ja, wirklich mal sagen, zwei Tagen am Wochenende durchgelesen. Bei der englischen Version steht übrigens 155 Seiten. Das erscheint mir realistischer. Also liegt die Wahrheit dazwischen, aber wahrscheinlich eher bei den 155 als bei den 577. Das ist wirklich absurd. Also so lang ist es nicht. Es ist wirklich eine ausgesprochen kurzweilige Geschichte und auch eben gar nicht so lang. Und ich habe mir heute den Spaß erlaubt und habe mal in die Leseprobe des deutschen Buchs reingelesen und leider hat sich dein Verdacht bestätigt. Also es ist auf Deutsch. Glück. Naja, also ich meine, unsere Hörer, es werden ja einige Hörerinnen vielleicht dabei sein, die sagen, nee, auf Englisch will ich es nicht lesen, sondern die deutsche Version.
Dann kauft es euch nicht.
Dann kauft es euch vielleicht aber nicht.
Weil,
obwohl es Heine ist, kann man nicht empfehlen.
Das ist echt schade, muss ich wirklich sagen. Aber ich glaube, wir hatten dieses Thema ja ohnehin schon mal, dass es bei Übersetzungen, auch wenn es nur so eine allgemeingültige Sprache wie Englisch ist, oft einiges zu wünschen übrig bleibt. Wenn man jetzt da den falschen Übersetzer dran setzt, der diesen, sagen wir mal, Tech-spezifischen Wortwitz einfach nicht kennt, dann kann es natürlich so sein, dass dabei Sachen rauskommen, die eben dann doch nicht witzig sind.
Ja, also sagen wir es mal so, das ist ganz merkwürdig. Ich habe dann erst danach geguckt, wer der Übersetzer war und hier meine genderkorrekte Sprache deutet es an, es ist tatsächlich ein Mann und die Autorin ist ja eine Frau und ich hatte beim Lesen das Buch, also der, vielleicht sollten wir dazu sagen, dieser Murderbot hat kein Geschlecht. Also es ist eine, wie soll ich sagen, eine Lebensform.
Es ist ein Cyborg letztendlich.
Also, es ist ein Cyborg, genau, ja, also halb Fleisch, halb Maschine, was manchmal sehr praktisch ist.
Ja.
Das ist also nicht so schnell kaputt zu kriegen.
Richtig, allerdings.
Es ist also auch geschlechtslos, weil er sagt, er ist ja kein Sexbot, die gäbe es also auch.
Ja, herrlich. Also.
Auf jeden Fall. Ich fand also eben mal so diesen Tonfall in der englischen Version kam mir jetzt auch nicht feminin vor, ja, überhaupt nicht. Also dass dieser Murderbot da jetzt irgendwie weiblich denkt, no way.
Nee, aber gar nicht. Richtig, es ist so.
Aber
in
der deutschen Übersetzung ist so ein Männerhumor, also so ein, weiß auch nicht, weißt du,
so
ich weiß, irgendwie
so, ja, dieser Humor.
Also, Ja, gar nicht mal so, aber so irgendwie, ich weiß auch nicht, so dieses charmant witzige zwischen den Zeilen, weiß es, ist irgendwie nicht so richtig gut rübergekommen.
Ja. Ist echt schade, weil die Geschichte ist es tatsächlich wert. Und vielleicht sollten wir, ehe wir jetzt noch weiter irgendwie so rumschwurbeln um den Inhalt der Geschichte, auch noch mal ein ganz kleines bisschen was darüber erzählen. Also kann dir jetzt erstmal, du darfst gerne mehr über den Inhalt verraten, weil ich glaube, wenn ich das anfange, dann reicht unsere Zeit wieder nicht. Nee, ich wollte jetzt dich am Anfang noch mal eine Sache fragen. Ich hab's ja nun nicht so mit Namen und vor allen Dingen so Name-Personen-Zuordnung. Ich hatte die ersten paar Seiten echte Schmerzen, weil da so viel Personal in so kurzer Zeit eingeführt wurde und dann auch schon relativ schnell über die Beziehungen der Personen untereinander irgendwie erzählt wurde, dass ich mir nur dachte, okay, jetzt Augen zu und durch, du kümmerst dich einfach nicht darum, welcher Name da genannt wird, weil ansonsten hätte ich aufgehört. Mich war es echt schwierig.
Ich habe dann irgendwann, vor allen Dingen, es waren eben auch Namen, die jetzt eben nicht hier Müller oder Rabe lauten, ja, also was man sich halt so einfach merken kann, wenn man eher so ein schlichtes deutsches Gemüt hat wie unser eins, sondern also wirklich komplizierte Namen, weil offensichtlich ist es in dieser Zukunft, das ist ja ein haben wir überhaupt schon gesagt, es ist ein Science-Fiction-Roman, spielt irgendwann in einer fernen Zukunft. Es geht schon weitestgehend um Menschen, die aber das halbe Universum besiedelt haben oder da irgendwie unterwegs sind auf irgendwelchen Missionen, um neue Planeten dann mal abzuchecken und zu erforschen und so weiter. Mhm. Und aber es ist leider nicht so idealistisch wie bei Star Trek, sondern einfach sehr kapitalistisch mit
es
irgendwelchen.
Ist so wie die Welt nun mal ist. Also würde ich jetzt mal sagen. Es geht eher so in Richtung Avatar. So nach dem Motto, die Company hat das schließlich bezahlt, also muss alles sich dem unterordnen sozusagen.
Ja, genau. Aber jetzt mal nochmal zu dem Cast. Also das ist eben, sage ich mal, also diese Truppe da, mit der wir es zu tun haben, dieses Forscherteam, das ist ja eine relativ diverse Gruppe gewesen, ja. Also die kamen ja dann auch, also in allen möglichen Ethnien offensichtlich, und sie hatten dann eben auch zum Teil sehr exotische Namen. Da fällt es einem sowieso schon immer mal relativ schwer, das sich dann genau zu merken und dann eben
Barat
die Zuordnung
oder so in der Richtung, ja.
Und dann immer, wer ist jetzt wer? Und dann haben die auch nie einen Vornamen, sondern haben sie sich eben immer nur mit ihren Nachnamen, mit ihren komplizierten angeredet oder vielmehr Murderbot hat natürlich, das ist ja aus der Perspektive dieses Killer-Roboters oder Cyborgs vielmehr geschrieben, ist ja auch sein, ihr, wie auch immer, it's Diary. Und deswegen, war es dann immer echt schwierig, dann irgendwie zu checken, wer jetzt wer ist. Irgendwann habe ich mir dann gemerkt, dass Dr. Mensa die Chefin der Truppe ist.
Genau. Ne?
Und dann habe aber jetzt schon wieder vergessen, wie der eine Typ heißt, der so ein bisschen auch Anti war.
Dieser Augmented Human, das ist Dr. Guaratin oder so.
Irgendwie sowas.
Wie auch immer man es nennen will.
Wie auch immer. Und wie die anderen, jetzt heißt, habe ich, also Dottores sind sie alle irgendwie.
Genau.
Und
ich habe tatsächlich am Anfang, wie soll man sagen? Du sagtest ja, es ist keine Schreibe, wo man die Gedanken dieser Roboters irgendwie so verweiblicht in irgendeiner Form. Absolut, bin ich voll bei dir. Ich hatte trotzdem so ein bisschen, mir war relativ schnell klar, selbst wenn ich es nicht vorher gesehen hätte an dem Autorinnennamen, dass es von einer Frau geschrieben ist, es hat schon so einen gewissen weiblichen Touch, weil so die männlichen Protagonisten da oftmals nicht ganz so gut wegkommen. Und das finde ich durchaus ja auch in Ordnung. Also mich hat es so ein kleines bisschen an Marion Zimmer Bradley erinnert, wo die Typen ja immer ziemlich tumbe Kerle sind. Und ja, also super. Ich feiere dieses Buch echt, weil ich finde, die Geschichte ist, genau so gehört sie. Weil eben auch diese Denkweise dieses Roboters, ja, die ist ja nochmal wieder so ein bisschen abgehoben, weil, und da sind wir dann auch quasi schon wieder so mitten in der Geschichte, dieser Roboter, und das finde ich so herrlich, betrachtet eben seine Menschen, also er ist eigentlich nur so ein Security Unit, der von dieser Company eben diesen Forschern zugeteilt ist, damit sie nicht zu schnell von ihrem Ableben Gebrauch machen, denn das könnte wieder irgendwelche Versicherungsgeschichten irgendwie gegenüber der Company erfordern, und dementsprechend ist er von der Company zur Verfügung gestellt worden, dass er die also am Leben erhält, und so betrachtet er sie im Prinzip auch so wie intelligente Tiere, und das ist so herrlich, ja. Dann immer so nach dem Motto, oh mein Gott, es spricht. Ja,
ja, das ist wirklich ganz witzig. Und was ich auch so lustig fand, es fängt dann tatsächlich ja der erste Eintrag dieser Diaries, oder es ist jetzt nicht tagebuchartig geschrieben, sondern es ist im Grunde einfach so eine chronologischer ja. Bericht. Und also es fängt damit an, dass ich sag jetzt der Einfachheit halber er, weil der Cyborg, der Killerbot oder sowas, wie auch immer, wir haben hier keine neutrale Bezeichnung. Also, dass er ja sein eigenes System gehackt hat und dass er sozusagen diesen Chefcode, den er von der Company immer kriegen würde, nicht mehr immer übernehmen muss. Also diese Befehle, die er sozusagen ins System geliefert bekommt, automatisch von seinem Arbeitgeber oder Hersteller, kann man ja auch sagen, die muss er jetzt nicht unbedingt ausführen, weil er dieses Chefmodul oder wie man es auch nennen möchte, gehackt hat, und er kann das also jetzt sozusagen umgehen. Und
der erste Spruch, den er dazu macht, ist, ich hätte ein Massenmörder werden können. Aber dann habe ich herausgefunden, dass in dem Entertainment-Feed so und so viel Millionen Stunden an Serien irgendwie sind, und stattdessen gucke ich lieber Serien irgendwie.
Genau, und das ist so lustig, inzwischen ist er bei 35.000 Stunden Entertainment, das habe ich dann auch gleich mal so geistig überschlagen, also allerdings, ich bin mir nicht sicher, habe es nicht verifiziert, aber bin ungefähr so auf 4,5 Jahre gekommen.
Ja. Das kann ja passen. Ja. Und er hat ja dann aber auch zwischendrin geschrieben, Sexszenen macht er immer auf Fast Forward, was möglicherweise daran liegt, dass er ja kein Geschlecht hat und deswegen damit nichts anzufangen weiß. Und da diese Geschichten da irgendwie gerne mal zur Sache gehen oder so, gibt's da wahrscheinlich einiges, was er vorspulen konnte. Also echt wunderbare Sache. Und eben, wir steigen kurz danach auch direkt schon damit ein, dass er, ich glaube, zwei dieser Forscher vor einem plötzlich aus dem Boden brechenden
Monster.
Ungetüm irgendwie retten müssen. Und dann eben wird nebenbei immer so erwähnt, so, ja, ich stürze mich dann in den Rachen dieses Monsters und fange erst einmal an, wild um mich zu ballern. Und dann merkst du so, wenn er wieder rauskommt, dann fehlt ihm die Hälfte vom Arm und sonst was in der Richtung, aber ja, so what? Das ist ja nur Fleisch, das wächst wieder nach, und
ja.
Der Witz ist, dass all das, also es wird in keinster Form blutig beschrieben, also selbst wenn mal was von irgendwelchen Körperflüssigkeiten oder sowas erzählt wird, wirkt es eigentlich nie eklig, sondern es ist halt so, ja, so wie andere Leute schnauben oder so. Ja, verliert er mal das Fleisch an seinem Arm oder sowas in der Richtung und kann sich dann wieder quasi in so einem Cubicle regenerieren, wo ihm dann das Fleisch wieder wachsen gelassen wird oder so in der Richtung. Und also ich find's ja auch so herrlich, eben diese ja quasi, das ist wie eine eigene Art oder Spezies, wie man es nennen will, auf jeden Fall. Und er betrachtet die immer so mit diesem Abstand. Und dann kommt es ja nun, wie es kommen muss. Irgendwie gibt es Gründe, warum die enger zusammenrücken müssen. Und irgendwann, dann kommt immer so nach dem Motto, ein Glück kann ich mein Visier dunkel schalten, so nach dem Motto, weil dieser Cyborg ist quasi in Menschengestalt gefertigt, aber er selber hat damit absolute Schwierigkeiten, wenn man ihn in irgendeiner Form als Person wahrnimmt. Ja, und deswegen freut er sich immer, wenn er seinen Kampfanzug anhat, wo er einfach das Visier mehr oder weniger undurchsichtig schalten kann. Ja, genau. Aber irgendwann klappt das eben nicht mehr.
Irgendwann klappt das irgendwann nicht mehr und man muss auch sagen, also das ist natürlich, das wird dann aber auch so nebenbei nur zunächst mal erwähnt, dass die Menschen natürlich diese Security-Bots einfach auch wirklich wie eine Kaffeemaschine behandeln, ja, also irgendwie tatsächlich wie eine Maschine, wie ein Werkzeug und da denkt man sich dann auch so als Leserin, puh, das ist ja schon jetzt irgendwie nicht so nett und für ihn ist es aber total okay, dem ist es auch tatsächlich sogar lieber. Er sagt immer, wenn sie dann mit ihrem kleinen Shuttle, mit dem Hopper da unterwegs sind, dann ist es ihm sowieso lieber, wenn er so im Cargo, also im Frachtraum mitfliegen darf, wie halt eben alle anderen Werkzeuge. Und ist ihm total unangenehm, wenn er in der Personenkabine mitreisen muss. Und das Ding ist halt auch, er hat sein menschliches Antlitz, seine Mimik hat er nicht wirklich gut unter Kontrolle. Das kostet ihm also enorme Kraftanstrengung, da irgendwie einen neutralen Gesichtsausdruck hinzukriegen.
Ich denke mal, das kann jeder nachvollziehen, der im Sommer schon mal irgendwie den ganzen Tag eine Sonnenbrille auf hatte und dann irgendwann mal sie, weil es eben reingeht, absetzt und sich dann wieder daran erinnern muss, ey, ich darf jetzt nicht jeden anstarren, wie ich es unter der Sonnenbrille machen würde, weil es mich gerade interessiert, sondern jetzt muss ich wieder aufpassen, wo ich hingucke. Oder beziehungsweise, wenn man irgendeinen Videocall hat, dann kann man sich auch nicht irgendwie in der Nase bohren oder irgendwelche Sachen machen, das kriegen die Leute dann plötzlich mit.
Genau. Ja. Und das ist wirklich sehr witzig. Und dann, also es passieren eben Dinge, die dann dazu führen, dass dieses Forscherteam, unseren Murderbot, der natürlich eben, also das ist sozusagen eine Selbstbezeichnung. Er sagt von sich, ich hätte einen Massenkiller werden können, müssen vielleicht sogar, und nennt sich also, bezeichnet sich eben selbst als Murderbot. Aber er hat überhaupt keinen richtigen Namen, sondern wahrscheinlich nur eine Seriennummer und ansonsten wird er einfach nur so als Security-Bot bezeichnet.
Genau. Ja. Irgendwann einigen sie sich auf SecUnit, ja genau.
Genau, SecUnit, und also das wäre genauso, wenn man dann irgendwie immer sagen würde, Kaffeemaschine, ja, komm her, also richtig. Das ist irgendwie, naja, auf jeden Fall irgendwann eben, wir wollen jetzt nicht so zu viel vom Inhalt verraten, aber kriegen die richtige Schwierigkeiten und sagen, okay, wir müssen da jetzt irgendwie so als Team zusammenarbeiten und wir müssen unserer Kaffeemaschine auch vertrauen und fangen sie an, ihn tatsächlich als Person wahrzunehmen. Und das ist ihm so unangenehm.
Richtig. Ich hab mir eine Sache in dem Text mal markiert und die müsste ich jetzt mal kurz übersetzen, weil die passt da gerade so wunderbar hin. Genau. Also dieser Garethin drehte sich zu mir um. Du hast also kein Steuerungsmodul, aber wir könnten dich bestrafen, indem wir dich angucken? Ich schaute ihn an. Ja, vielleicht ungefähr bis zu dem Punkt, wo ich bemerke, dass ich dass ich Kanonen in meinen Arm implantiert habe. Ja, und das macht ihn dann natürlich wieder mundtot. Aber das ist herrlich.
Ja, und das ist eben genau das, was das sagt dann auch schon aus. Und dann trotzdem, was ich dann auch so faszinierend finde, er ist ja eigentlich tatsächlich ein künstlich erzeugter, Organismus kann man ja auch nicht wirklich sagen, sondern so ein Ja, was ist, wie würde
es
man
ist
denn
im
jetzt
Prinzip,
einen
Cyborg, also Geist in der Maschine ein, sozusagen. Also es ist letztendlich eine künstliche Intelligenz. Und er selber weiß auch von sich, weil die Company natürlich sehr aufs Geld guckt, ist alles, was sie den Leuten geben, inklusive diesen Sec-Units, ist eigentlich mehr oder weniger Ramsch. Dementsprechend hat er auch keinerlei Erziehung kann man es nicht, keinerlei Bildung genossen.
Bildung, ja, genau.
In irgendeiner Form. Aber
ja,
der
doch,
Witz
halt,
ist, also durch die ganzen Serien kriegt er letztendlich so viel Input aus, sagen wir mal, vielleicht etwas überspitzter, aber eben doch an menschlichem Verhalten, dass er durchaus in der Lage ist, da was zu extrapolieren. Und das ist wieder echt cool. Ja? Also schön den Bogen auch gefunden von der Autorin dadurch.
Ja, total. Also wenn dann auch wirklich immer irgendwelche so Referenzen dann zu diesen fiktiven, futuristischen Seifenopern da gezogen werden, ist das also wirklich total witzig. Ja, also das ist, jetzt habe ich gerade den Hänger gehabt, aber was ich eigentlich sagen wollte, was total fasziniert ist, dass eben diese Kaffeemaschine, dieses Sec-Unit, Murderbot, wie auch immer man ihn jetzt bezeichnen möchte, plötzlich, obwohl er ja keine Befehle, also er empfängt die Befehle sehr wohl von der Company, aber er ignoriert sie halt weitgehend und handelt komplett autark. Aber er hat sowas wie ein Moralbewusstsein entwickelt, vermutlich eben auch durch diesen Serienkonsum und fühlt sich auch, also jetzt nicht nur, weil es eben sein Job ist, verpflichtet, seine Humans da zu beschützen, seine Menschen, sondern ja auch irgendwie aus einer Art inneren Antrieb heraus. Mhm. Also das erste ist es eben ein Job und das so sukzessive wird es also immer mehr auch ein Bedürfnis. Und,
richtig, er stellt dann selber irgendwie fest, naja, so diese halbgare Geschichte, wie ich sonst immer mache, weil ich mich überhaupt nicht für die Leute interessiere, denen ich da zugewiesen bin, die klappt jetzt irgendwie nicht mehr. Ich glaube, ich muss mich da voll reinhängen, ja.
Ja. Ja, das ist dann sehr schön. Am Ende, also es geht natürlich Gott sei Dank gut aus, ja, diese Episode. Und ich glaube, das Ende können wir verraten, ohne zu, also das macht er dann den Spaß an der Story nicht kaputt. Nee. Wenn man sagt, dass also eben dieses Forscherteam ihm anbietet, also sie haben ihn sozusagen aus der Company freigekauft oder haben ihn ja im Grunde komplett erworben, ja, also sie haben ihn gekauft, sagen dann, aber du kannst, wenn du mit uns mitkommst, kannst du so als freie Person leben und kannst machen, was du willst und naja, das klingt einerseits verführerisch, auf der anderen Seite denkt sich unser kleiner Murderbot, aber letztlich bin ich dann trotzdem nur so eine Art Sklave und will ich das?
Das ist nämlich also so wirklich, das finde ich auch so cool, dass die Autorin es eben exakt das gemacht hat, was man mit Science Fiction wunderbar machen kann. Man kann, sagen wir mal, eigentlich zutiefst menschliche Themen auf eine Metaebene heben, sodass sich jeder da mal abgehoben irgendwie mit innerhalb einer interessanten, witzigen Geschichte mit beschäftigen kann. Eben dieses Thema, so nach dem Motto Selbstbestimmung, ist da total cool drin umgesetzt. Ja,
ja, finde ich auch. Also finde ich wirklich so Selbstbestimmung, auch Selbstwahrnehmung und auch das, also ein Selbstwertgefühl entwickeln. Und wo sich denkt, ja, klar, ich könnte jetzt bis ans Ende meiner Tage und vor denen habe ich noch verdammt viele vor mir, weil so schnell gehe ich dann doch nicht kaputt. Also auch meine Energiereserven halten mich jetzt noch also sehr lange am Leben. Ja. Ich könnte jetzt ständig irgendwie mir diese Media-Feeds reinziehen und irgendwelche Entertainment-Sachen angucken, aber will ich das wirklich? Und das fand ich dann eben auch so eine total spannende Frage. Und
richtig, ganz zum Schluss dieser Erkenntnis, so nach dem Motto, was erwartet man von mir, dass ich tue, um dann irgendwann festzustellen, ey, scheiß drauf, sollen die doch alle erwarten, was sie wollen? Ich werde jetzt erstmal rausfinden, was ich will. Und das war cool.
Ja. Mhm. Ja, das fand ich auch super. Und ja, jetzt habe ich total Bock, die anderen Teile auch zu lesen.
Aber sowas von, ja, leider. Das ist genau die Sache. Und was ich auch ziemlich cool
Michael,
finde.
Ja, Michael, vielen Dank auch. Ja,
also, echt, hast genau. Vielen Dank für gar nichts. Echt, ey. Ja, was ich auch cool finde, ist, also sag mal so die rein technische Umsetzung dieser ganzen Sachen da. Also mit diesem, was wir jetzt erst nur so ganz vage angesprochen haben, mit diesem Feed. Weil auf die Art und Weise, die sind da alle in irgendeiner Form mit einem, also man kann es jetzt nicht Telepathie nennen, sondern man muss sich vorstellen, so als ob man Slack oder Discord letztendlich dieser Mörderbot kann halt sämtliche Unterhaltungen innerhalb dieses Hubs, wo die sich befinden, oder dieses Hoppers, kann er irgendwie gleichzeitig abgreifen, und weil er ja nur eine KI ist, kann er mehr als eine gleichzeitig, sodass er also dann eben einerseits merkt, so nach dem Motto, da gibt es irgendwie so ein Ding, wo Leute irgendwas tippen, mehr oder weniger, und andere unterhalten sich dann, und dann gibt es eben auch private Sachen, er kann das aber trotzdem abgreifen, weil er ja dieses Governor-Modul eben nicht mehr hat oder vielmehr gehackt hat, und deswegen kann er auf das alles zugreifen, und das hat im Prinzip, das bringt ja auch dieser Geschichte insofern ganz cool was, weil man ansonsten bestimmte Sachen nur über Telepathie lösen könnte, was ja in so einem Science-Fiction-Umfeld eigentlich völlig Banane ist.
Ja, und also die, aber auch die Menschen sind ja so miteinander vernetzt. Ja. Also man kann das, aber die können es tatsächlich wohl auch an- und abschalten, wobei, nee, können sie wahrscheinlich nicht, weil die sind ja dann von der Company, sind die ja, haben die wahrscheinlich, also so habe ich es mir dann vorgestellt, oder vielleicht stand es da auch irgendwo und ich habe es nur wieder überlesen, haben die wahrscheinlich so irgendwie so ein Instrument, so ein Tool irgendwie implantiert oder sowas, dass die das alles aufzeichnet und irgendwie in diesen Feed dann einspeist.
Genau, also es ist ich glaube, irgendwo kam da so ein Nebensatz, dass ja die Company sowieso alles das aufzeichnet, was dort gesprochen oder getippt oder sowas wird, um es dann hinterher mit entsprechender Werbungsschaltung oder sowas versorgen zu können. So nach dem Motto, die sollten sich mal wieder dessen bewusst werden, dass alles das, was sie sich hier gerade so erzählen, auch irgendwo mitgelesen werden kann, zumindest im Nachhinein. Also ja, auch das wieder Thema Überwachung super da eingefügt, sodass man sich dessen, also man fühlt sich da wirklich mittendrin, oder?
Total. Ich habe mir auch gedacht, ganz oft habe ich mir gedacht, hat das Vorteile, hat das Nachteile? Also die Nachteile sind auch ganz, ganz deutlich, weil man will ja nicht wirklich, dass jeder immer mithört, was man so sagt oder auch was man so denkt. Weil auch das, zumindest ging ja zwischen unserem Freund Murderbot und der Missionsleiterin Dr. Mensah, die konnten sich ja auch telepathisch verständigen.
Nee, Feed gelaufen ist, bloß über einen privaten Kanal.
Sie musste doch nicht wirklich reden. Das ist eben genau der Punkt. Also wenn ich das richtig verstanden habe, hat es dann auch gereicht, dass sie das nur gedacht hat. Also dass sie ihn sozusagen schon sozusagen angesprochen hat, aber nicht, indem sie es laut verbalisiert, dass alle, die dann sonst noch in der Umgebung gewesen wären, zuhören hätten können.
Richtig, also ob das jetzt nun getippt oder wie auch immer wird, da kam zwischendurch immer das Wort Tap. Und das kann natürlich auch sein, dass es einfach nur bedeutete, so wie man bei Facebook jemanden zuwinkt oder so, dass man quasi die Aufmerksamkeit erhält und dann.
Genau, habe ich das nämlich interpretiert, das sozusagen, dass sie dann irgendwie mal so vorsichtig anklopft, so nach dem Motto, hallo, ich habe hier mal eine private Nachricht für dich und die übermittle ich dir jetzt, wie auch immer, das blieb so ein bisschen offen. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie da jetzt irgendwie hier mit ihrem Smartphone dann irgendwie Textnachrichten geschrieben hat.
Whatever. Ich meine, immerhin ist es ja in der Zukunft, und ich finde diesen Ansatz echt cool, wenn es irgendwann mal gelänge, quasi ein Interface ins Gehirn zu packen, dass man die Gedanken tatsächlich so kanalisieren kann, dass da irgendwie Text, dass diese Gedanken verbalisiert jemand anderem zugutekommen, wäre schon ganz cool. Aber dann hört es wahrscheinlich auf mit, die Gedanken sind frei.
Ja, wobei, also ich hätte gerne diese Fähigkeit, meine Romane einfach zu nur denken zu müssen.
Du, ne? Ich muss sagen, ich glaube, ich brauche das Aufschreiben, um es überhaupt machen zu können. Ich kenne ja nun einige unserer KollegInnen, die hier mit Dragon das machen, also sprich, die es einsprechen. Und ich lese zwar gerne Geschriebenes vor, aber ich wäre, glaube ich, überhaupt nicht in der Lage, und es würde mir auch gar keinen Spaß machen, wirklich aus meinem Kopf raus etwas zu formulieren, indem ich es ausspreche. Das hat bei mir absolut die Notwendigkeit, dass ich, also am besten eigentlich noch wirklich mit Hand und Stift und Zettel, aber inzwischen habe ich mich auch daran gewöhnt, dass es ganz gut mit der Tastatur funktioniert.
Ja, es geht mir genauso. Also ich brauche wirklich Hand und Stift und Zettel brauche ich überhaupt nicht, weil das, also da, wenn ich das in die Hand nehme, dann kommt bei mir gar nichts mehr raus, weil ich überhaupt gar nicht mehr richtig mit der Hand schreiben kann. Mhm. Wenn ich mehr als 3 Sätze mit der Hand schreiben muss, verkrampfen sich meine Finger und das habe ich völlig verlernt. Aber du hast völlig recht, wenn, also diktieren könnte ich auch überhaupt nicht. Ich meine, da würde ein Gestammel rauskommen, so wie wir es halt in meinem Podcast dann jetzt hier ablassen. Und dann würde ja einfach das Korrigieren und Überarbeiten würde ja Jahre dauern. Ja, richtig. Dann tippe ich lieber.
Obwohl, vielleicht gibt es dann irgendeine KI, schmeiß bitte alle Äs raus.
Ja, aber ich kann überhaupt nicht so schön strukturierte Sätze
Richtig.
Sprechen, also nur wenn ich sie ablese, aber eben nicht diktieren und auch, ich glaube, ich kann sie auch nicht denken, in meinem Kopf herrscht Chaos. Mhm.
Richtig, also das ist es tatsächlich, dieses Chaos braucht unbedingt den Kanal über meine Finger, ja.
Ja. Ja, also insofern würde uns das gar nicht helfen, vielleicht weil wir einfach, oder wir kriegen auch irgendwelche System-Updates für unsere
Du, ich meine, das ist ja jetzt tatsächlich gerade auch ein Thema, was mich so richtig umtreibt, weshalb ich also diese Lektüre nicht mal nur als, naja, wir haben halt die Challenge angesehen habe, sondern das ist tatsächlich wunderbares Recherchematerial gewesen, wie andere Leute diese Form von Kommunikation in der Zukunft denn umsetzen. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, dass es mich nochmal so ein bisschen zum Denken gebracht hat darüber, wie denn meine Welt da eventuell mit der Kommunikation laufen würde. Ich denke zwar, dass dort aufgrund der Tatsache, dass ja Umwelteinflüsse vielleicht die technische Entwicklung nur in einer bestimmten Art und Weise vorangetrieben haben, während andere Sachen vielleicht außen vor geblieben sind. Das könnte dazu führen, dass also die Kommunikation nach wie vor noch über so eine quasi ähnliche Art und Weise, wie wir sie jetzt haben, stattfindet. Aber ich muss mir da wirklich mal überlegen, wie weit ich da vielleicht noch gehen will. Ja, das ist sowieso so eine Sache, wo ich gerade noch so am Überlegen bin, wie sehr technisch möchte ich da werden. Ich glaube zwar eigentlich nicht so sehr, aber die andere Frage ist, müsste ich das vielleicht? Naja, gut, genug mit
also,
dem
Also wenn du meine Profi-Meinung dazu hören möchtest, ich habe ja immerhin deinen ersten Entwurf auch gelesen, deines Manuskripts. Ich würde sagen, du musst nicht noch technischer werden. Du musst ein paar Sachen ein bisschen erklären, aber wirklich eben volkstümlich erklären, dass es eben auch Menschen wie ich verstehen. Und du musst aber nicht noch detaillierter werden. Also das, glaube ich, ist nicht nötig. Und du hast ja, das ist ja cool, wie das, was du dir eben so ausgedacht hast, diese Kommunikationsmöglichkeiten. Also das fand ich eben so besonders besonders charmant. Ich würde das jetzt, also ich würde da nicht nochmal grundlegend andere Dinge da jetzt einführen.
Naja, ich bin gerade dabei, ungefähr die Hälfte auf links zu drehen.
Oh je.
Zwecks Erzählperspektive. Ich habe mir das jetzt gerade nämlich nochmal mit meiner mit meiner Lektorin nämlich auch besprochen und dann haben wir nochmal hin und her und sind beide irgendwie so der Meinung gewesen, ich sollte da nochmal gucken und ich habe es ausprobiert und habe mir gedacht, bist du eigentlich bescheuert, dass du das nicht gleich gemacht hast und dementsprechend, ich habe nur das erste Kapitel einmal umgedreht und es ist viel besser. Also für meine Begriffe ist es viel besser und dementsprechend werde ich also ungefähr die Hälfte des Romans nochmal auf links drehen.
Ja gut, aber wenn du da eben nur die Perspektive ändern musst, also das hatte ich ja eben auch angemerkt, dass ich da so ein bisschen Irritation hatte.
Richtig.
Deine Lektorin offensichtlich auch. Und
also sie meinte, man könnte das sicherlich auch so ähnlich, also so weiterführen grundsätzlich, wie ich es bisher hatte, müsste da ein bisschen dran gehen. Aber ich soll doch mal ausprobieren, wie diese ganze Sache irgendwie sich andersrum anfühlt. Und dann habe ich erst einmal Präsenz, aber dritte Person und dann Präsenz erste Person genommen und dann war mir sofort klar, dass es nur eine Variante gibt, die sich für mich richtig anfühlt. Und
das aber sag bitte jetzt Präsenz erste Person.
Ja.
Ja, weil, also ich finde ja, Präsens dritte Person finde ich wirklich ganz schwierig. Also da habe ich auch gerade so ein Buch in der Mangel, so wo ich noch so ein bisschen unentschlossen bin, ob ich es jetzt weiterlese oder nicht. Und das irritiert mich so sehr, weil es eben in der dritten Person Präsens ist. Und das finde ich, also das läuft für mich überhaupt nicht, funktioniert nicht.
Also ich habe es erst probiert, ich habe das alles, weil das jetzt etwas leichter war, das umzustellen. Und dachte mir dann aber so, ja, ich komme trotzdem nicht an die Figur dran. Ja, das schafft irgendwie fast noch mehr Abstand für meine Begriffe, als wenn ich in der Vergangenheitsform in der dritten Person, weil das ist ja so, das kennt man halt. Ja, und ja, dadurch, der Witz ist aber, dass es eben nicht nur die Person zu ändern ist, sondern mir sind dadurch plötzlich so viele Sachen noch gekommen, die ich da noch ergänzt habe. Also das hat mir dann schon alleine gezeigt, dass es wichtig gewesen ist, eben diese Änderungen noch zu machen. Und ich bin mal gespannt, wo mich das alles noch hinführt. Auf jeden Fall meinte meine Lektorin auch, mach doch erstmal das, dass du dir darüber klar bist und änder das im Zweifelsfall. Möglicherweise haben sich dann alle meine Anmerkungen ohnehin erledigt, weil du es dadurch automatisch gemacht hast.
Ja, das also, kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube einfach da, weil du da so künstliche, wie soll ich sagen, Sperren eingebaut hast durch diesen Perspektivwechsel zwischen diesen beiden Welten, was an sich ja eine coole Idee ist, muss man ja ganz klar sagen. Aber das hat natürlich an manchen Stellen für Distanzen und für Irritationen gesorgt, die unnötig waren.
Richtig.
Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich das dann klärt und dass sich viele andere Dinge noch auftun.
Ja, exakt. Und dann meinte nämlich die da auch so, und stell dir mal vor, ein üblicher Leser, eine Leserin, die merkt das ja nicht, die merkt bloß, dass irgendwas nicht stimmt und würde es dann automatisch der Story anlasten und nicht dem Handwerk. Und das wäre ja das Blödeste, was passieren kann. Ja. Also insofern, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, Leute. Also liebe Leute, die ihr das jetzt hört, es würde mich mal interessieren, und dich, Karin, sicherlich auch, wie ihr in Büchern denn so üblicherweise Perspektiven wahrnehmt. Also merkt ihr das überhaupt bewusst? Merkt ihr, wenn Wechsel stattfinden innerhalb einer Geschichte? Gibt es irgendeine Lieblingsperspektive und auch Zeitform, die ihr habt? Das würde mich echt mal interessieren. Gebt uns doch vielleicht mal den einen oder anderen Kommentar dazu ab.
Ja, da passt dazu, dass ich heute irgendwie einen Post einer Kollegin gelesen habe, wo sie ganz begeistert von ihrem aktuellen Projekt berichtet hat und wie irrsinnig großen Spaß ihr das macht und wie leicht es ihr fällt, das alles zu schreiben und wie sie sich jeden Tag darauf freut, ihr Dokument öffnen zu können und an der Geschichte weiter zu feilen. Und also man hat wirklich in jeder Zeile, die sie da darüber geschrieben hat, gemerkt, dass sie wirklich total dafür brennt. Und sie hat sich dann eben auch die Frage gestellt, merken die Leser das, dass der Autor, die Autorin da auch beim Schreiben so völlig begeistert waren? Und das ist eine Idee oder ein Gedanke, da habe ich auch schon wirklich sehr intensiv und sehr viel drüber nachgedacht, weil wenn ich zurückblicke auf mein Schreiben, da habe ich durchaus viele Manuskripte und Projekte gehabt, wo es mir so schwer gefallen ist und wo es einfach, wo ich überhaupt nicht in den Flow reingekommen bin und wo ich mir wirklich jedes einzelne Wort quasi aus den Fingern prügeln musste. Aber man merkt es der Geschichte nicht an. Die hört, also sie liest sich trotzdem total geschmeidig und gut. Und andere, die flossen nur so da raus und da kann ich jetzt auch nicht feststellen, dass das also so signifikant besser wäre. Also ich finde, das ist total schwierig zu beurteilen. Und was ich dann ganz süß fand, weil ganz viele Leserinnen haben eben dann unter ihrem Post kommentiert, ach wie toll und Jan, und natürlich merkt man das, wenn ihr Spaß beim Schreiben hattet und so. Und ich habe dann nur irgendwann mal geschrieben, ja, aber wie willst du es denn beurteilen können? Jim, du weißt es doch gar nicht. Richtig. Du weißt doch gar nicht, ob sie wirklich Spaß hatte oder ob das eine totale Qualnummer war. Ja, weil es ist eben wirklich auch zum großen Teil einfach Handwerk, ja. Also es ist wirklich ein riesengroßes handwerkliches Ding. Und wenn man sein Handwerk halbwegs beherrscht, dann sollte es eben der geneigte Leser nicht merken, wenn man jetzt nicht so viel Spaß hatte beim Schreiben. Das ist
in der Tat.
Ja, aber es ist eine super spannende Frage, finde ich eben auch. Aber wir werden nie eine ehrliche Antwort kriegen. Weißt du, wenn ich sage, liebe Leute, merkt ihr eigentlich, also wenn ihr jetzt mal, also da müsste ich ja meine Superfans ansprechen, von denen vielleicht, also von meinen 10 Superfans, die ich vielleicht habe, von denen 3 dem Podcast zuhören. Ihr mein Oeuvre kennt, könnt ihr mir sagen, bei welchem Buch ihr den Eindruck hattet, ich hatte Spaß und bei welchem ich eher keinen Spaß hatte? Also es würde mich echt interessieren, aber ich fürchte, wir werden da keine ehrlichen Antworten kriegen. Und es ist eigentlich auch gut so. Also die Top-Antwort wäre ja, nee, ist alles super, mir gefallen vielleicht nicht alle Bücher gleich gut, aber qualitativ sind sie alle okay.
Ja.
Also, wir drehen uns im Kreis. Wir werden keine Antwort kriegen. Aber genau. Mit der Perspektive finde ich schon spannend. Da gibt es auf jeden Fall so individuelle Geschmäcker. Also gibt es ja Leute, die sagen, ich lese nur Bücher, die in der ersten Person Präsens formuliert sind. Und das finde ich dann irgendwie so krass, wenn das Leute sagen, weil ich mir denke, mache ich mir ja keine Gedanken drüber. Also wenn ich ein Buch zur Hand nehme, also ich merke es dann schon, wenn für mich eine Perspektive nicht funktioniert. Also eben dritte Person Präsens finde ich echt schwierig. Hat man auch ganz selten, ja. Also das ist mir, ich habe dann mal so überlegt, habe ich das schon oft gelesen und mir ist dann nichts eingefallen, bis auf dieses eine Buch eben und da komme ich jetzt so gar nicht damit klar mit dieser Perspektive. Aber ja, vielleicht liegt es einfach an mir. Ich brauche auch ein Firmware-Update für mein Hirn. Manchmal wäre das, glaube ich, echt nicht schlecht irgendwie oder mal so überhaupt so einen kompletten Reboot des Organismus oder sowas. Das wäre ja, könnte man ja manchmal irgendwie ganz gut brauchen, wenn man so ein gewisses Alter dann hat.
Ja,
anyway.
Genau, wir haben uns ja vorhin drüber unterhalten, ob wir noch vielleicht das ein oder andere Buch Blind Date irgendwie machen wollen würden. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hättest du neben dir etwas zu liegen, was du mir mal vorstellen könntest?
Ja, aber ehrlich gesagt kann ich dazu ja gar nicht auch noch gar nichts sagen. Jetzt machen wir erstmal dein Buch Blind Date, weil ich glaube, du hast was richtig Interessantes und was Cooles. Und wenn wir dann immer noch Zeit haben, was ich zu bezweifeln wage, dann hau ich noch meins raus. Ansonsten mache ich das nächste Mal, wenn ich ein bisschen mehr dazu zu sagen habe.
Okay, also ihr müsst jetzt alle ganz stark sein, weil aus Gründen, die sich euch später, wenn ich es aufgelöst habe, erschließen werden, bin ich wieder auf ein Buch gestoßen, was schon eine Weile lang bei uns hier im Bücherregal steht, was ich also jetzt ganz oben auf meinen SUB gelegt habe. Und es handelt sich um ein Taschenbuch.
Entschuldigung, könnte ich mal kurz mal einhaken kann. SUB für die Uneingeweihten, Stapel ungelesener Bücher.
Ja, genau.
Gern geschehen.
Danke.
Okay.
Danke, Anke. Ach nein, du bist ja Karin. Also, es handelt sich um ein Taschenbuch von Rororo. Auf dem Cover ist hauptsächlich eine Schwarz-Weiß-Fotografie eines Gesichts. Und zwar ist das eine mittelalte, jung, mittelalte, leicht orientalisch anmutende Frau, die gerade in die Kamera guckt und so den leichtesten Ansatz für ein Lächeln zeigt. Dann, also das, dieses Gesicht ist mehr als die Hälfte, also die obere Hälfte des Covers macht es aus. Dann steht darunter in Rot ihr Name geschrieben. In Weiß steht darunter wahrscheinlich eine mitarbeitende Autorin oder so. Darunter steht wiederum in roten Großbuchstaben ein Name geschrieben, der auch gleichzeitig Titel des Buches ist. Und darunter also weiß auf schwarz eingeschobenen Streifen, ebenfalls auch wieder in Großbuchstaben der Untertitel dazu. Die Rückseite von dem Buch ist komplett schwarz, bis auf weiße Schrift. Den Klappentext kann ich leider nicht vorlesen, weil dann wäre alles von vornherein klar. Da wird über die Autorin oder Mitautorin etwas erzählt. Und dann wird in Rot nochmal so ein kleiner Untertitel, so nach dem Motto, wie bewegend oder dieses oder jenes, welches das wäre. Jetzt gucke ich mal, ich nehme hier einfach mal kurz was raus und lese ein Stückchen davon vor. Als Kind blickte ich in den Spiegel und sah sofort, dass ich anders war. Wie dunkel meine Haut war, wie kraus meine Haare. Um mich herum nur kleine Blonde, meine Adoptiveltern und meine beiden Adoptivbrüder. Ich dagegen ein hochgewachsenes Kind mit dünnen Beinen, mit schwarzem Haar. Damals, in den 70er Jahren, war ich das einzige schwarze Mädchen in Waldtrudering, einem beschaulichen grünen Stadtteil von München, wo ich mit meiner Adoptivfamilie lebte. In der Klasse sangen sie 10 kleine Negerlein. Ich hoffte, dass sich keiner zu mir umdrehte. Dass einer erkannte, dass ich nicht wirklich dazugehörte. Mehr sage ich jetzt mal erstmal oder lese ich daraus jetzt nicht. Du kannst daraus sicherlich schon das ein oder andere ablesen. Mich würde mal interessieren, wie weiter deine Gedanken gehen.
Ja, ich bin mir jetzt nicht, es kommt mir total bekannt vor. Ich bin mir relativ sicher,
dass du es mal gelesen hast.
Ja, also es ist auf jeden Fall. Ich habe ja letztes Jahr wirklich sehr viele Bücher zum Thema Rassismus, gerade auch in Deutschland, gelesen und woher er kommt und wie er sich auswirkt und wie wir Weißen das empfinden und wie unsere schwarzen Mitbürgerinnen und Bürger es dann empfinden und wo dann die Diskrepanzen sind und wo wir immer denken, das geht, kann man doch sagen und die sollen sich nicht so anstellen und hin und her. Also diese Szene kommt mir total bekannt vor und mir ist, als hätte ich dieses Buch gelesen, aber ich komme jetzt nicht drauf. Also ich würde jetzt mal sagen, entweder es ist tatsächlich auch so ein Ratgeber à la Exit Racism, wobei der, glaube ich, anders anfängt. Und ich glaube, die ist auch nicht in einer weißen Adoptivfamilie aufgewachsen und auch definitiv nicht Alice Hasters. Die ist auch nicht in einer weißen Adoptivfamilie aufgewachsen, sondern sie hat einfach eine schwarze amerikanische Mutter und einen weißen Vater und ist in Köln aufgewachsen und nicht in München. Trudering. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es ist wahrscheinlich eher kein so ein Antirassismus-Ratgeber, sondern eine Biografie, Autobiografie vielleicht. Und diese andere Co-Autorin ist eben dann vielleicht eine Journalistin, die zusammen mit ihr diese Erinnerungen aufgeschrieben hat. Vielleicht ist es auch relativ bekannte und prominente Frau.
Ich werde jetzt einfach mal auflösen, weil ich finde das, was du da drüber gesagt hast, schon sehr signifikant, auch wenn du auf die Sache nicht gekommen bist, aber möglicherweise wirst du gleich sagen, ach natürlich. Also, es ist ein Buch, was tatsächlich sowohl autobiografisch als auch, glaube ich, biografisch ist. Und zwar ist diejenige, die wir da erzählen gehört haben, hat den Namen Jennifer Tege. Und die hat zusammen mit einer Nicola Sellmeier das Buch Amon, mein Großvater hätte mich erschossen, geschrieben. Und zwar handelt es von eben dieser Jennifer Tege, die dann irgendwann ungefähr mit 38 Jahren durch einen Zufall ihr Familiengeheimnis entdeckt. Sie ist nämlich die Enkelin des KZ-Kommandanten Amon Göth, den man aus Schindlers Liste kennt. Und deswegen kannst du dir jetzt vielleicht auch vorstellen, warum ich gerade in dieser Woche jetzt drauf gekommen bin. Das ist nämlich dieser Lagerkommandant, der es sich ja mal zum Spaß gemacht hat, aus seiner Villa heraus einfach irgendwelche Insassen dort zu erschießen. Und dass nun ausgerechnet sie die Enkeltochter dieses Monsters ist, musste sie selber in irgendeiner Form ja erstmal verarbeiten. Und das hat sie getan, indem sie recherchiert und dann dieses Buch verfasst hat. Und ich werde es mir jetzt auf jeden Fall wirklich mal vornehmen, weil ich finde das echt, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut.
Ja, total krass. Ich habe es mir jetzt gerade auch hergeholt, mal hier auf dem Bildschirm. Und es ist aber ja doch nicht rot, es ist eher so rosa, zumindest in der Version, die ich sehe.
Also ich habe ja das Taschenbuch vor mir und das ist so ein richtiges Karmesinrot.
Okay, dann ist das entweder eine andere Ausgabe oder aber es ist ein schlechtes Bild, was ich hier zu sehen
kriege. Das kann natürlich
sein,
dass es durchs Fotografieren irgendwie oder sowas, man weiß es ja nicht. Ja.
Das ist ja krass. Also das klingt aber wirklich super spannend. Ich glaube, das möchte ich auch gerne lesen.
Ja, also meine Freundin hat es ja schon gelesen und sie meinte, es ist natürlich ein Brett. Ja, das muss man, das muss man wollen. Aber ich glaube, ich will das.
Ja, doch, glaube ich auch. Also das würde mich jetzt auch interessieren. Einfach, weil es gut dazu passt, was ich in letzter Zeit einfach auch oft gelesen habe und weil mich das Thema einfach total beschäftigt. Also auch gerade so diese Familiengeheimnisse und dieses ewige Schweigen und dann auch diese Familienschuld, die obwohl man ja, also wir so die Enkelgenerationen ja gar nichts dafür kann, aber es irgendwie schwingt es ja dann immer noch mit und vor allen Dingen sie dann auch noch in dieser Position, da sie ja sozusagen praktisch das perfekte Opfer wäre oder ein typisches Opfer ihres Großvaters wäre. Das ist ja eine Ambivalenz, die ja kaum auszuhalten ist. Das ist ja schon krass.
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das raus musste.
Ja, das glaube ich auch. Spannend. Ja, das ist ja mal ein cooles Book-Blind-Date.
Ja.
Da kann meins nicht mithalten, das weiß ich jetzt schon. Ich erzähle das nächstes Mal.
Na gut, okay.
Wir sind ja, außerdem haben wir die Stunde haben wir ja fast durch, aber ansonsten könnte ich ja auch noch was erzählen, weil ich was Cooles ausprobiert habe.
Du darfst jederzeit gerne mal ein bisschen was erzählen. Ausnahmsweise.
Ich würde nämlich ausnahmsweise ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn ihr wisst ja, dass wir ja fleißige Autorinnen und Autoren sind und immer irgendwie was Neues im Petto haben und ich bin jetzt gerade dabei, also ehrlich gesagt fange ich nächsten Montag damit an, aber es ist fest eingeplant, da starte ich mit dem nächsten Roman. Und der soll dann auch irgendwie Ende Mai rauskommen und ich war auf der Suche nach einem passenden Cover und hatte so dieses Gefühl, dass ich mit den üblichen Covern, die ich und auch Coverdesignern, mit denen ich wirklich jetzt über viele Jahre gerne zusammengearbeitet habe und die auch schöne Dinge gemacht haben und die vor allen Dingen auch, wie soll ich sagen, populäre Motive gewählt haben, die auf so den Kommerzkanälen, gerade wie Amazon und sowas, sehr gut laufen. Weil habe ich mir gedacht, das passt einfach nicht. Das passt nicht zu der Geschichte und das passt eigentlich auch nicht zu dem, wofür ich jetzt stehen möchte. Also gerade jetzt nur für dieses Projekt, das muss ja jetzt keine absolute Entscheidung sein. Und dachte mir, okay, also es hilft jetzt nichts, ich muss da jetzt mal einen total neuen Weg einschlagen und eben nicht die üblichen Verdächtigen fragen und habe einen Designwettbewerb gestartet. Es gibt da eine Website, die heißt 99 Designs, also 99 Designs. Und da kann man, wenn man irgendwie einen Designauftrag mal loswerden möchte, kann man da Wettbewerbe starten und zwar nicht nur für Buchcover, sondern für also alles, was weiß ich, ein Logo oder Verpackungen.
Stimmt,
oder
das habe ich mal für ein Logo. Oder grob im Kopf gehabt.
Ja, also kann man wirklich für alles, was man mal so gestalten lassen möchte, kann man da einen Aufruf machen Und das habe ich dann gemacht für Buch und E-Book und habe ein Briefing reingestellt und habe dann Entwürfe bekommen, die mich total überrascht haben. Ne? Wirklich, also da, weil ich selbst ja nicht so eine richtige, also ich hatte ungefähr eine Vorstellung, also oder sagen wir mal, ich hatte eine Vorstellung, wie es jetzt so gar nicht sein sollte, ja. Das habe ich dann auch geschrieben und dann hatte man ja auch die Möglichkeit, Motive rein zu, also irgendwie Cover oder was weiß ich, Bilder hochzuladen, um die Richtung mal grob festzulegen. Aber das konnte ich kaum, weil ich ja keine Ahnung hatte, in welche Richtung ich gehen wollte. Das ist ja mein Hauptproblem gewesen. Ne? Deswegen haben sich dann diese Designer tatsächlich vorwiegend an meine Textvorlage, also an mein kurzes Briefing halten müssen. Und da sind dann wirklich ganz erstaunliche Dinge dabei rausgekommen. Und da war ich total überrascht. Und was mich auch total überrascht hat, ich habe ja dann, du hast es ja auch zum Teil mitgekriegt, ich habe ja insgesamt 3 Umfragen dann gemacht und habe dann über Motive abstimmen lassen. Und das fand ich dann auch so erstaunlich, wie die Reaktionen drauf waren. Ja, also hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht. Letztlich habe ich mich dann für ein Motiv entschieden, das mich einfach wirklich spontan vom ersten Blick an komplett geflasht hat. Und
sagst du mir durchaus welches?
Ich glaube, dass wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung hatte, war das auch das du auch mit 5 Sternen bewertet hast. Aber ich weiß, ich sag's dir dann nachher, wenn wir nach der Aufnahme, sag ich dir.
Bertha, du sei doch mal still, auch wenn die Stunde rum ist. Du darfst gerne noch weiter erzählen, denn das möchte ich auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen hören. Ja, wie ist denn das jetzt tatsächlich so abgelaufen?
Ja, also man macht so einen Designwettbewerb, also man stellt das Briefing ein und man muss tatsächlich erstmal dann auch Geld bezahlen, also sozusagen als Deposit, als wie heißt es? Naja, also als
Anzahlung.
Anzahlung, also oder Garantiesumme und wenn man dann eben, dann kriegt man, da können sich eben Designer, die das Briefing lesen und sagen, das klingt interessant, können Vorschläge anbieten und dann kann man noch so in der Vorschlagsphase mit denen auch sagen, ja, ist schön, nee, geh in eine andere Richtung hin und her, also kann man das schon einigermaßen dann steuern und also solange man in dieser Phase ist, zahlt man aber nichts. Man zahlt dann oder man garantiert sozusagen die Auszahlung erst ab dem Moment, wo man eine Finalistenrunde einläutet. Da kann man dann bis zu 6 Designer einladen in diese Finalistenrunde und kann die dann auch nochmal bitten, weiter zu verfeinern, noch ein bisschen vielleicht eine andere Richtung einzuschlagen und so weiter. Aber ab dem Moment, wo man sagt, man hat jetzt Finalisten ausgewählt, verpflichtet
ist klar,
man
dass
sich
einer
auch dieses
von
Geld
denen
zu bezahlen.
Es auf jeden
genau.
Fall wird.
So ist es. Und ja, man hat dann eben, also je nachdem, was für welche Pakete man dann bucht, also es gibt ja Bronze, Silber, Gold, klar, Gold kostet am meisten, spricht mutmaßlich die meisten Designer an. Ich habe jetzt das günstigste genommen, Bronze, weil ich dachte, also ich wusste einfach überhaupt nicht, was mich erwartet und weil ich überhaupt keine Erfahrung mit dieser Plattform hatte und habe aber trotzdem super viele Entwürfe eben bekommen und auch wirklich sehr, sehr coole. Und naja, und dann habe ich mich eben dann jetzt heute für einen Entwurf entschieden und ja, bin total happy und jetzt sehr gespannt, wie dann so die weitere Ausarbeitung wird. Und da es ja eine Buchreihe ist, insgesamt 3 Teile, habe ich quasi schon gleich mal die beiden anderen Cover auch schon angekündigt. Das wird dann so, aber dann so ein One-to-One-Projekt. Da muss ich jetzt nicht nochmal extra so eine große Ausschreibung machen, sondern das mache ich dann mit dem Designer dann so.
Ja, klar, das bei einer Reihe sollte das ja mehr oder weniger die gleiche Designsprache bleiben.
Genau, genau. Ja, also ich finde das total spannend und interessant und wirklich kann ich nur empfehlen, liebe Leute, wenn ihr das mal testen wollt.
Also bin letztendlich bei einer anderen Plattform damals gelandet, als ich mein erstes Logo-Design irgendwie machen wollte und das war lief da auch ähnlich ab, das war ein anderer Laden eben wie gesagt, aber insgesamt fand ich die Idee echt cool, vor allen Dingen, wenn man dann irgendwie mal mitkriegt, weiß ich nicht, da sind dann Leute aus Indonesien, aus Polen, aus Russland, aus sonst wo, Und dementsprechend, klar, ist natürlich die Kommunikation dann auch in Englisch. Manchmal mit gewissen Fairnessen verbunden.
Herausforderungen, genau. Ja, war ja auch so.
Aber also wenn das Ding, was jetzt in dem letzten, dieser letzten Runde, die du da gepostet hattest, ganz oben war, rausgekommen ist, dann ist das wirklich sowas von ganz anders. Aber das sieht irgendwie wie Literatur aus. Ob du dann überhaupt noch hier mitmachen darfst, weiß ich gar nicht. Ja, weil du ja dann zu was Höherem geboren bist, wenn das da erstmal so richtig und so, nicht wahr?
Nein, das sieht aus wie Top-Class-Unterhaltungsliteratur. Ja. So sieht es aus. Es ist nicht Literatur im Sinne von irgendwie schwierig und unzugänglich, sondern es sieht wie anspruchsvolle Unterhaltungsliteratur aus.
Gut.
Und wenn das transportiert wird. Ja, und also das kannst du auf jeden Fall lesen.
Aber natürlich werde ich das lesen. Also wenn die Zeit, verkaufst du mir eigentlich die Zeit zum Lesen dazu? Das hat, glaube ich, auch irgendjemand mal gesagt. Schön wäre es, wenn man zu jedem Buch auch die Zeit ist, zu lesen kaufen könnte. Na gut.
Ja, so ist es. Also, liebe Leute, das war's für uns heute eigentlich. Und ihr habt ja jetzt mehrere Hausaufgaben.
So
ihr könnt
sieht
uns,
es aus.
Ihr könnt uns eure Meinung zu Erzählperspektiven mitteilen. Ihr könnt uns eure Meinung zu dazu mitteilen, ob man merkt, wenn der Autor Spaß beim Schreiben hat.
Das wäre doch mal eine quasi so eine Challenge, so nach dem Motto, wie es manchmal kommt, so nach dem Motto, hat er Spaß oder hat er keinen? Und dann sagen wir hinterher, ob das wirklich so ist oder so. Das wäre dann blöd, oder? Ich mach mal zwischendurch
für dich
die Musik
genau,
an.
War es für dich genauso gut wie...
Und wie war es für dich?
Ja, genau. Und ihr könnt uns natürlich auch noch irgendwie Buchherausforderungen nennen, ja? Also wenn ihr meint, wir sollten mal was irgendwie lesen, was so wieder außerhalb unserer Komfortzone oder meiner Komfortzone, weil also wir sind offen für fast alles. Wenn ihr uns noch die Zeit dazu gebt, umso mehr.
Genau. Und tschüss.
Tschüss.